And now,
ladies and gentlemen, the original.
Hallo, hallo und willkommen zum All-Ball-Podcast. Eure All-Ball-Podcast-Crew ist wieder zurück am Start mit einer neuen Folge. Es ist Wiesn-Season und wie immer an den Mikrofonen ist zum einen der Phil.
Yes, yes, yo.
Und ich bin der Rob und ja, ihr habt es gerade gehört, in München, wo wir jetzt wieder sind, der Phil ist zurück, yes. Findet zurzeit das Oktoberfest statt oder wie die Einheimischen sagen, die Wiesn. Und ja, Phil, wir waren auch kurz vor deinem Urlaub auf einem kleinen Abstecher auf dem Oktoberfest, auf der Theresienwiese, wollten es eigentlich leicht und easy angehen lassen. Das war so die Prämisse, die ich eigentlich auch ausgegeben hatte, weil ich nicht vorhatte, mich zu besaufen. Und dann, wie man, ja, wie es halt immer passiert, dann passiert halt irgendwas. Dann,
ja, dann schmeckt's halt, dann hat man halt dann Durst.
Ja, genau. So,
ja. Ja, ey, du, ich meine, ich selber bin jetzt ja auch nicht der große Wiesn-Fan, habe auch bis heute keine Tracht in meinem Besitz. Aber wenn Wiesn, dann gehe ich am liebsten auf die sogenannte Eude-Wiesn, dieses alte, traditionelle, wo es auch nur drei Zelte gibt, wo eigentlich nicht so dieser Hardcore-Vollsuff im Fokus ist, der natürlich aber trotzdem passieren kann. Ich meine, wenn du in irgendeine Wirtschaft gehst, da kannst du dir auch mal gut eine reinsaufen, ohne dass du, ja, keine Ahnung, auf den Tischen tanzt oder das irgendwie groß geplant hättest. Ja, und so kam das dann am Donnerstag letzte Woche, ne? Da waren es dann doch ein paar Mass mehr. Und bei mir war das ein bisschen fatal, weil ich halt am Freitag früh um 6 Uhr das Haus verlassen musste, um zum Flughafen zu fahren, weil ich einen kleinen Wochenendtrip nach Bologna gemacht habe. Die eifrigen Zuhörer werden sich erinnern, ich habe da mal was erzählt über Bologna mit dieser unfassbaren Story, als ich mir so ein oder als wir uns, meine Frau und ich, uns einen Tourguide buchen wollten, der dann leider einen Tag bevor ich ihn buchen wollte verstorben war, ehemaliger Basketballprofi Marco Bonamico. Und ja, jetzt war dieser Bologna-Trip soweit, aber wie du gerade gesagt hast, haben wir gedacht, wir machen so einen kleinen Wiesn-Abstecher. Dennis, ja. Du und ich, und es hat eigentlich ganz entspannt angefangen, aber wie es immer so ist, ne? Es ist so dieser eine Schluck, ja, es ist so, Gott, ist das Zeug gut, ja, wenn es einmal die Lippen berührt. So.
Und es ist so tatsächlich
so. Hat sich so angefühlt.
Ich bin ja nicht der größte Bier-Fan, also ich trinke normalerweise auch nicht Bier, wenn wir irgendwie weggehen. Also ich stelle mir lieber Longdrinks rein oder so, also so ein Kuba. Yes, aber dann auf der Wiesn. Ich weiß nicht, weil es halt anderes Bier ist, ich weiß nicht, da schmeckt es mir halt auch. Ne? Oder ich weiß nicht, ob es die Krüge sind, aber wenn dann so eine eiskalte Masse vor dir steht, dann kann ich die auch trinken und dann, ja, dann trinke ich auch eine zweite und eigentlich wollte ich keine dritte trinken, aber die kam dann auch und dann habe ich zwischendurch noch einen Radler versucht, um ein bisschen wieder runterzukommen und dann waren wir in dem anderen Zelt und dann habe ich doch wieder Gas gegeben und doch wieder eine Masse getrunken.
So schaut es nicht aus.
Ja, aber es ist was Lustiges passiert, als wir also auf der Eudenwiesen in einem der Zelte waren.
Ja.
Saßen wir an einem kleinen Tisch. So drei junge Damen haben haben eingewilligt, dass wir uns dazusetzen konnten. Und
schöne Formulierung auf jeden Fall.
Oh, setzt euch halt hin.
Ja.
Ja. Und dann saßen wir da und haben uns halt rege unterhalten. Und dann läuft ein Typ an uns vorbei. Und ich wusste gar nicht, ich habe ihn ja von hinten gesehen, du hast ihn zuerst gesehen und deswegen hast du ihn direkt darauf angesprochen, was er trägt.
Yes. Ja, genau, da saßen wir da mit unseren schönen Tonkrügen, ganz traditionell auf der Eudenwiesen, haben es uns schmecken lassen. Und dann hat er Dennis nämlich, also Shoutout an Dennis hier, der war der Dritte im Bunde und der hat dann auch gesagt so, ey, hast du dem seine Jacke gesehen? Und wie gesagt, ich bin jetzt auch keiner, ich hab keine Tracht an. Ich schaue natürlich nicht, dass ich da irgendwie im Jersey oder so am Start bin, sondern schon auch irgendwie einigermaßen gediegen oder vielleicht farblich passend zur Wiesn oder so. Und der Kollege hat ein interessantes Outfit an, weil es halt irgendwie untenrum Lederhosen und traditionell war. So. Und hatte einfach so eine Oldschool-Retro- Nylon-Track-Jacket an, in so blau-lime-weiß irgendwie, von hinten unauffällig. trotzdem natürlich der Mix mit dieser braunen Lederhosen und dann so einer Jacke. Und vorne steht einfach Just Don drauf. Und ich so, okay, what? Läuft der da mit einer Just Don-Jacke rum? Und klar, irgendwie zwei Bier im Gesicht oder zwei Mass im Gesicht. Sagt man dann so, hey, frische Jacke. Und er so, ja, danke. Und ich so, ja, hast aber ganz schön krachen lassen, ne? Teures Stöffchen hier auf der Wiesen. Und er so, weiß ich nicht. Die hab ich geschenkt bekommen. Wieso ist die teuer? Und dann habe ich gesagt, naja, also ich kann es dir jetzt aus dem Kopf nicht sagen, aber ein paar hundert Schleifen würde ich schon gekostet haben. Und dann habe ich dann gegoogelt und eben mein Handy so hingehalten und dann hat er festgestellt, dass er halt so eine, also ich meine, Just Don, für alle, die es nicht kennen, ja, von Chicago Don C, dem Designer, der so ein bisschen aus der Kanye-Bubble rausstammt. Alles, was der macht, ist zwar Sportswear inspired oder rooted in so 90s Nostalgia, 80s Nostalgia, NBA, MLB, NFL Stuff, aber es hat halt einen Price Tag, wie wenn du auf der Maximilianstraße in der Luxusboutique einkaufst.
Ja.
Und dann hat er halt einfach diese Track Jacket, die der da getragen hat, die kostet halt 450 Euro. Und die habe ich dann irgendwo im Online-Shop gefunden und habe ihm das so hingehalten. Der saß am Tisch hinter uns und er schaut mich nur an und zieht die Jacke direkt aus. Und war so, ja, okay, nee, Wiesen ist, glaube ich, nicht das richtige Pflaster für dieses teure Stück, was ich hier trage. Und das, ja, es war jetzt keine Monster-Story, aber es ist halt einfach so, es sind so Kleinigkeiten, die Wiesen ist ja eh, da sind ja vogelwilde Outfits unterwegs, aber ja, dass man mit einer 450-Euro Trainingsjacke rumläuft, ohne das zu wissen, und dann quasi erschrickt und sie sich sofort ihrer entledigt und sicher in der Tasche der Freundin verstaut. Das war auf jeden Fall eine weise Entscheidung, glaube ich, ja. Weil ein Brandloch oder so willst du da natürlich auch nicht drin haben. Ja, das war noch auf der alten Wiesen und dann sind wir weitergewackelt, sind auf ja in die klassischen Saufzelte rüber schlawinert und
ja, wir müssen, glaube ich, erzählen, wie wir da reingekommen sind.
Oh,
weil
ja,
das war eine Aktion. Also es war schon recht spät. Also noch
neun
nicht
oder so.
So neun, aber so ungefähr eine Stunde bevor letzter Ausschank ist, ne, bevor letztes Bier kommt oder so, ungefähr eine Stunde davor. Und eigentlich waren alle Zelte voll und wir wollten halt ein paar Arbeitskollegen noch besuchen. Oder in deinem Fall ehemalige Arbeitskollegen. Ja. Und die waren halt in der Bräurosel. Ne?
Genau.
Ziemlich bekanntes, traditionelles Zelt.
Genau.
Auf der richtigen Wiesen allerdings. Ne? Also auf der
größentechnisch aber überschaubar. So, also ja, kein von diesen riesen Kesseln so, sondern eher eins der kleineren Zelte.
Ja.
So. Genau.
Dann wollten wir da hingehen und dachten, wir können da einfach reinlaufen. Aber war halt nicht. Die hatten das Zelt schon abgeriegelt. Es war schon zu. Ne, weil einfach überfüllt war. Und also die Ordner waren super nett. Also wir sind richtig gut
voll
mit denen ins Gespräch gekommen, haben Witze mit denen gemacht, die waren super locker drauf, aber die haben letztendlich haben sie gesagt, nee, sorry, können wir nicht machen. Ne? Ja. Selbst bei dem einen Ordner, der gesagt hat, geht mal zu dem einen hin, weil die Kameras vielleicht nicht an und so. Und der hat dann gesagt, ja, nee, sorry, kann er nicht machen. Und dann haben wir gesagt, na, fuck.
Und es hat sich so ein bisschen aber angefühlt, halt wie früher in der Jugend mit so, ey, Club, komme ich da rein?
Ja,
oder
ja,
nicht?
Ja,
so, und das war so kurz davor.
Steht auf der Gästeliste.
So, genau, so. Habt ihr ein Bändchen? Wir so, ja, die, aber das sind halt die, um in die eine Wiesn reinzukommen. Ja, das hilft euch nichts. Dann war es so, ja, soll man dir einen Zehner geben? So ungefähr hat sich das schon angefühlt. Und ja, also muss ich sagen, um Gottes Willen, es waren nette Leute und kann ich ja auch verstehen, dass er so sagt, hey, ich will, wenn mich da einer erwischt, dass ich jetzt noch der Einzige bin, der irgendwelche Leute reinlässt, dann ist die Kacke am Dampfen für mich. Das kann ich nicht machen. Ja, und dann sind wir einfach seitlich vom Zelt gegangen und da war irgendwie, die haben das Memo nicht so bekommen, glaube ich, die seitlichen Mitarbeiter, haben uns einfach zu unserer einen Kollegin gestellt, die gerade eine geraucht hat und sind mir nichts, dir nichts mit ihr selbstbewusst mit reingelaufen zu viert und zack, bumm, waren wir drin. Und hatten immer Sinn.
Also, wir sind einfach an denen vorbeigelaufen.
Ja, ja.
Und ich habe halt gedacht, jeden Augenblick packt mich jemand an der Schulter und sagt, stopp.
Stopp.
Was glaubst du denn, wo du hingehst, ne? Und ich so, das kann nicht sein, dass wir jetzt einfach hier durchlaufen.
Yes. Ja. Gut, man muss aber auch ehrlich sagen, also es war jetzt drin, klar war es voll, aber es war jetzt nicht bumsvoll. Also es war jetzt nicht so,
also es war auch kein Gedränge oder so. Genau. Also das war okay.
Es war eher so eine Vorsichtsmaßnahme, so, hey, Uhrzeit ist durch, ab jetzt machen wir da Safety First, so.
Ja.
Ja, aber dann hatten wir da nochmal eine gute Gaudi auf jeden Fall und haben wir
da war dann auch richtig auf den, auf den Bierbecken stehen. Also ich hätte
schon gesagt,
auf den Tischen stehen, darfst du nicht. Außer du.
Ja,
du bist ja nicht so der, du bist nicht auf dem, ich stehe auf dem Ding, Trichter.
Nee,
aber ist, glaube ich, bei deiner Körpergröße auch nicht.
Boah, das ist mir zu risky, Mann. Wenn ich da mit ein paar Bier im Gesicht, boah, da habe ich keinen Bock, da schlägst du auf den Tisch und brichst dir noch die Rippen oder irgend so ein Spaß.
Ja, du kannst es auch nicht, also wegen Leuten, die vor dir sind oder hinter dir sind, die sind ja selber am Wanken. Eben. Und manchmal kriegst du einfach irgendwie einen Ellbogen oder, keine Ahnung, einen Rücken mit und dann stehst du gerade schief und dann haut's dich hin.
Ja.
Ne? Und
Das will
ist
keiner.
Eh alles feuchtfröhlich da und rutschig, also ja.
Ja, nee, aber war eine geile Nummer, also sollte ein entspannter Abend werden, wieder unser allmonatlicher Treff zu dritt. Und ja, dann am Ende hatte ich, glaube ich, 4 Mass im Gesicht und bin doch wesentlich betrunkener nach Hause gekommen, als es beabsichtigt war. Und dann musste ich halt, ich glaube, um 5 hat der Wecker geklingelt oder irgendwie so. Und dann bin ich in die Dusche. Ich bin halt aufgewacht, habe gemerkt, Alter, du bist noch komplett neben der Spur. Also das war dann alles so ein bisschen blöd. Dann so, scheiße, wir verpassen wahrscheinlich die S-Bahn. Und dann so, ja, fahren kann ich nicht. Ich kann jetzt keinen Miles nehmen. So, das wäre unverantwortlich. Dann habe ich, safe. Und dann habe ich irgendwie auch super smart natürlich. Ich hatte meinen Koffer nicht zu Ende gepackt, sondern habe nur so ein paar Sachen so raussortiert.
Das ist smart.
Dann halt früh in meinem Halbrausch so, okay, shit, also das noch. Ich glaube, ich habe alles. Dann sind wir im Flieger schon oder halt irgendwie, also das war für mich alles super zäh. Also wir sind dann mit dem Uber hingefahren, was total unnötig war. Und dann also zum Flughafen. Ich war durch vom anderen Stern, habe dann irgendwie Spezi getrunken am Flughafen und so. Super teuer, muss ich auch an der Stelle nochmal sagen. Flughafenpreise komplett lächerlich, habe ich noch nie verstanden.
Ja, ist ein eigenes Land.
Eine Butterbrezen kostet 3,90 Euro.
Mhm.
Willst du mich verarschen? Eine kleine, das ist komplett lächerlich. Blanke Brezen 2,50. Das heißt also, die Butter kostet auch noch 1,40, wenn man so nimmt. Also Vogelwild, stehst du 10 Minuten in der Schlange, dass du 2,50 für eine blanke Brezen ausgibst, weil ich habe halt irgendwas im Bauch noch gebraucht, logischerweise. Und dann ist mir, glaube ich, als wir im Flieger saßen, denke ich so, fuck, ich habe mein eines Hemd vergessen. Und wir waren ja jetzt ich war in Bologna wir waren in Bologna einfach Freitag, Samstag komplett. Jetzt vorhin sind wir wieder zurückgekommen, also heute Vormittag wieder zum Flughafen gefahren in Bologna. Und dementsprechend, du brauchst halt Outfit 1 für Tag 1, Outfit 2 für Tag 2 und das Wetter war jetzt nicht ganz so geil. Und dann war so, scheiße, ich habe mein Hemd vergessen. Deswegen für alle, die mir privat auf Instagram folgen, jetzt wisst ihr das, wieso ich die ganze Zeit das gleiche Hemd anhatte. Naja. Und dann waren wir in Bologna, was ich jedem empfehlen kann, der gern isst, weil nachdem wir quasi am Donnerstag die Wiesen leer getrunken haben, habe ich jetzt am Wochenende Bologna leer gegessen. Also ungefähr unfassbar. Nice. Also geschmacklich 1A ist natürlich, also ich habe schon ein paar Mal gelesen, Foodie-Stadt, wie auch immer, da musst du hin, wenn das dein Ding ist. Wir haben jetzt nur komplett die OG italienische Küche auch genommen, weil ich meine, ich brauche jetzt nicht dahin fahren und irgendwie mir Ramen reinziehen oder so. Kann aber jetzt nicht sagen, ob vielleicht auch außerhalb der italienischen Küche diese Stadt kulinarisch krass ist. Aber dieses ganz traditionelle Zeug, brachial, wirklich, also so Tortellini, Tortelloni, Lasagne, die Lasagne, random fact, ist da immer mit grünen Nudeln.
Oh.
Habe ich vorher auch nicht gewusst. Also kannst du ja bei uns wahrscheinlich gar nicht wirklich kaufen, ne? Grüne Lasagneplatten, glaube ich nicht. Da aber auch alles frisch gemacht. Also die nehmen keine harten Nudeln, sondern immer mit Ei frisch gemachte Nudeln. Und es war wirklich, also geschmacklich alles crazy. Ich habe richtig gutes Zeug gegessen, getrunken, alles top. Und dann kam mal wieder dieser Moment. Ich glaube, jeder, der mal in Italien war, kennt es. Ich check nicht, was. Also wir sind nur kurz, man merkt, es bisher hat hier noch gar nichts mit Basketball zu tun, aber es wird noch im weiteren Verlauf der Episode, denke ich. Aber was ist eigentlich mit den Klos in Italien? Also zum einen in jedem Restaurant, also ich meine, wir haben jetzt auf Deutsch gesagt 2 Tage durchgehend gefressen. Also wirklich, es war komplett, also mir ging es nicht gut abends jeweils. So viel haben wir gegessen, ja. Und dann bist du in Restaurants und Bistros und so weiter. Und dann haben die ganz oft nur ein Klo. Und ein Klo heißt wirklich eine Tür mit einer Kloschüssel drin.
Ja.
Für alle Gäste. Gestern waren es dann mal 2 Klos. Eine für Männer, eine für Frauen. Aber wirklich so eine Einzelkabine. Und das Ding ist, und das habe ich jetzt auch gemeint mit, wer schon mal in Italien war, was sind diese komischen Löcher im Bodenklos? Also die ohne Schüssel, wo du einfach stehst, also so eine, keine Ahnung, wie, wo du so squatten musst quasi, um aufs Klo zu gehen.
Das, boah, das habe ich noch nie erlebt.
Das ist in Italien, also das ist natürlich jetzt nicht so, dass jedes Klo in Italien so ist, um Gottes Willen, aber das kommt immer wieder vor, dass du halt in der Gastro in Italien einfach solche Klos hast. Also einfach dieses, na, wie soll ich sagen, das sieht ja fast aus wie so eine
Loch im Boden oder was?
Genau, also so ein Loch im Boden, also wie eine kleine Duschwanne mehr oder weniger. Also wirklich kleiner, die halt wie so ein Mini-Trichter in der Mitte dann einfach ein Loch hat. Also natürlich kannst du dann als Mann quasi dich da auch einfach hinstellen und reinpinkeln so, aber wenn du dann großes Geschäft machen musst, dann viel Spaß.
Jeez.
Ja, okay. Hast du es noch nie gehört?
Nee.
Alter, Geist.
Also nicht aus Italien. Das ist wäre jetzt.
Doch, wirklich. Also das ist, also früher als Kind war das teilweise auf Autobahnraststätten noch komplett gestört. Ja. Einfach so ein Loch im Boden.
Also ich weiß auch gar nicht. Autobahnraststätten auf dem Weg nach Italien.
Genau, in Italien. Also oder in Italien, genau.
Okay. Ja. Bin ich nie als Kind gefahren, deswegen weiß ich das nicht. Aber ich wäre schockiert, also ich bin schockiert jetzt gerade.
Voll, und das war dann, also dann, weißt du, dann bist du da, schlägst dir halt übel den Magen voll und trinkst, keine Ahnung, ein Aperol, ein Lambrusco nach dem nächsten und so. Ja, und dann muss meine Frau aufs Klo und kommt einfach nach 10 Sekunden wieder zurück und sagt so, nee, das kann ich nicht. Das kann ich jetzt nicht.
Komplett verständlich.
So. Okay, also wir müssen irgendeinen anderen Laden jetzt gleich suchen, weil ich kann da jetzt nicht aufs Klo.
Ich hätte jetzt gedacht, das ist in Afghanistan oder
ja,
so.
Ja, also das ist, ich verstehe das auch gar nicht, ja. Und ich habe mich dann, und jetzt muss ich kurz ausholen, wenn wir beim Thema sind, ich habe mich dann tatsächlich zurückversetzt gefühlt gestern oder vorgestern in meinen Japan-Urlaub. Und Japan ist ja grundsätzlich genau das Gegenteil davon. Japan ist komplett Wahnsinn. Also für alle, die mal nach Japan fahren wollen, eine der coolsten Sachen so auf so einem Trip sind die Toiletten. Mhm. Weil es einfach komplett crazy ist, unvorstellbar bei uns. Öffentliche High-tech. Toiletten sind unfassbar sauber und alle mit diesem Tech-Zeug ausgestattet, ja. Also du hast dann da, du hast, also wenn du wirklich crazy, egal ob das eine öffentliche Toilette in einem Park ist oder irgendwo in so einem Department Store, Einkaufszentrum, sonst irgendwo, klar, in so kleinen Kneipen, ist jetzt auch manchmal nur, dass da irgendwie so im letzten Eck eine 1,20 hohe Tür ungefähr ist, aber da drin steht dann meistens so eine Hightech-Schüssel. Ja, also das ist auch komplett Wahnsinn.
So eine iRobot-Toilette.
Ja, so, die so 15 Knöpfe hat und so. Und da sind ja auch Knöpfe dabei, dass die so Geräuschkulisse machen, dass du in Ruhe dein großes Geschäft erledigen kannst und so. Das ist halt richtig crazy.
Geräuschkulisse, also, meinst du einen Regen oder?
Zum Beispiel, also gibt's so 2, 3 verschiedene Sounds, irgendwie so mit Regen, Vogelgezwitscher oder so ein Rauschen wie so ein Wasserfall und so, es ist crazy.
Crazy shit.
Es ist wirklich crazy und teilweise. Crazy shit, im wahrsten Sinne. Teilweise sind die Klobrillen beheizt und so, also völlig wild ist das. Und der Standard ist halt absolut krass. So, und jetzt muss ich was von einer unangenehmen Experience erzählen. Da muss ich kurz einen Schluck nehmen.
Warte, dann muss ich auch einen nehmen.
Da bin ich gestern drauf gekommen. Du hattest mir mal von so einem Podcast so eine absurde, ich steck im Stau fest und mach fast in die Hose, ja. Story geschickt, was zum Schießen war. Also so schlimm war es bei mir nicht. Aber, wie gesagt, ich habe diese in Italien jetzt diese Löcher im Bodenklos. So. Ich war vor, ich glaube, es war 2023 im Frühling, Sommer, war ich in Japan 2-3 Wochen mit meiner Frau und dann waren wir in Fukuoka, das ist so ganz im Süden, so eine Küstenstadt, super nice. Und also so ein Japan-Trip, keine Ahnung, wie viel Kalorien ich da am Tag zu mir nehme, aber das besteht auch nur aus Essen, ja. Und dann waren wir in so einem Park, riesiger Park, wo so verschiedene Bereiche, also es war crazy, so, da waren dann so ein paar Ecken, wo so angelegte Gärten waren mit so knallbunten Blumen und alles so, also so Gartenkunst quasi, dann irgendwelche großen Spielplätze für Kids, dann waren Strandabschnitte mit drin, dann war mittendrin ein Streichelzoo und so, also es war riesig und man konnte sich so Tandems ausleihen. Und dann sind wir auch erst einmal in meinem Leben Tandem gefahren, auch wild. Und dann sind wir da mit so einem Tandem-Fahrrad halt in diesem Park rum, dann halt hier angehalten, da angehalten, Streichelzoo und so weiter. Dann waren wir in diesem Streichelzoo, schauen halt die ganzen Rehe und was die da so hatten an, hauen uns wieder aufs Tandem, fahren so und nach ein paar Minuten merke ich so, oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit, das wird übel. So, ich brauche jetzt sofort ein Klo. Scheiße, wo ist hier eins? Und dann bist du da und du musst dir vorstellen, wie wenn du halt durch einen Wald fährst, mehr oder weniger, aber halt mit so vorgefertigten Fahrradwegen und dann ist so, ja, ist da jetzt eine Hütte wieder, ist dann Klo, boah, ich weiß es nicht. Scheiße, in dem Zoo war eins. Okay, lass uns umdrehen, ich muss dringend in diesen Zoo rein. Dann habe ich in die Pedale getreten und das war irgendwie natürlich nicht förderlich, ne? Also dadurch, dass du da die ganze Zeit deine Knie immer so hochziehst, das hat das eher angetrieben, dass ich fast in die Hose geschissen habe, auf Deutsch gesagt. Und ich war so, oh Gott. Und dann habe ich das Fahrrad abgestellt, sie hat draußen gewartet. Ich bin so im Stechschritt zu diesem Klohäuschen gelaufen. Und das war schon mal das erste in allen Japan-Aufenthalten oder dass ich in diesen Urlauben gesehen habe, das von außen irgendwie ein bisschen sketchy aussah. Also nicht ganz so sauber und so. Mhm. Ich denke so, oh Gott, in einem Zoo, ja wurscht, ich gehe da jetzt rein. Tür aufgerissen, Männerklo, komm rein und da ist nur so ein Loch. Und ich denke so, oh Gott, scheiße, was mache ich jetzt? Ich kann da jetzt nicht, ich habe dann kurz überlegt, wie ich das mache, ob ich mich da quasi ausziehen muss oder keine, wie hätte ich das machen sollen, im Stehen, ich habe gemusst, also.
Ja.
Das wird eine hässliche Nummer geworden, so.
brauche ich die Hose noch?
Ja, und ist das war so, okay, Hose? Wie muss ich mich ich scheiß mir in die Hacken, das geht nicht.
Ja.
Fuck, und dann war nebendran, und das war ganz schlimm für mich, und nebendran war so eine Behindertentoilette oder halt für so eine, ja, mit so einer großen Schiebetür, ebener Boden, so ein riesen Raum und da war halt so eine normale japanische Kloschüssel drin.
Ja, musst du.
Und ich war so, gut, hilft nix, ich muss da jetzt rein. Dann Tür zu, verriegelt Ding.
Aber auf der anderen Seite, weil es ja ein anderes, fremdes Land ist, hätte ich gedacht, Alter, nicht, dass ich jetzt hier die Todesstrafe bekomme.
Mich versteht da niemand. Also auch für alle, also Englisch hilft dir nur bedingt weiter in Japan. Also das kommt so ein bisschen auf die Gegend an. Also in Tokio selber geht's, Osaka auch noch. Fukuoka,
wahrscheinlich auch auf das Alter der Leute, oder?
Genau, und das war schon ein bisschen schwierig. Ja, auf jeden Fall, gut, hilft nichts. Ich gehe da rein, verriegel die Tür, versuche mich auch noch zu beeilen. Hässliche Nummer. Es war gut, dass ich ein Klo gefunden habe. Und dann spüle ich und Ding und denk so, oh Gott. Die ganze Zeit habe ich das gedacht, oh Gott. Wenn jetzt vor dieser Tür ein Mensch im Rollstuhl sitzt und ich komme da raus, ist das bodenloseste Gefühl aller Zeiten für mich. Da will ich am liebsten rückwärts umkippen. War so, und ich hatte, das war so ein komischer Moment. Ich war quasi in diesem Klo drin und habe mir gedacht, okay, du musst die Tür jetzt wieder aufmachen. Okay, durchatmen. Und dann dachte ich, ha, ein Ding habe ich noch, ich habe eine Sonnenbrille dabei.
Hast du die Sonnenbrille aufgesetzt? Da ich so inkognito aus dem Klo raus.
Da habe ich im Klo drin meine fette schwarze Sonnenbrille aufgesetzt. Weil ich so dachte, ja gut, dann zieht er wenigstens nicht meine Augen, falls da jetzt irgendwie jemand steht oder eben im Rollstuhl davor sitzt und wartet, dass er aufs Klo kann. Tür auf, war Gott sei Dank keiner, schnell wieder zum Tandem und nicht einfach passiert. So, oh Gott. Und es waren... Also ich sage jetzt nicht, es waren die schlimmsten 10 Minuten meines Lebens, aber es war eben in Sachen Angst vor Peinlichkeit, war das schwer zu toppen, weil die erste Peinlichkeit war, als ich noch auf dem Fahrrad saß, dann als ich dahin quasi sprinten musste im Stechschritt und dann halt dieser Moment, okay, fuck, da ist ein scheiß Loch im Boden, was machst du jetzt hier? Und ja, Gott sei Dank, wie gesagt, war die große Kabine frei. Es ist alles gut gegangen. Aber ja, jetzt wissen die Leute, die uns hier zuhören, auch, dass ich etwas offen bin, was meine Verdauung angeht.
Also Leute, falls ihr Hände frei habt, dann nehmt ihr die bitte und klatscht für den Phil, dass er diese Story offenbart hat. Ich weiß nicht, ob ich diese Story unter Folter erzählt hätte.
Ja,
aber,
das müsste jetzt raus, das war schlimm.
Auf jeden Fall also, sehr mutig und so also allen Respekt. Du hast es echt durchgestanden. Ja. Nicht schlecht, ja. Und das also ich wüsste auch nicht, wie ich reagiere, weil ich bin da genauso wie du, was das Loch im Boden angeht, könnte ich glaube ich nicht. Also
Ja, und in dem Moment war es ja so, mir war es auf einmal schlecht. Ich habe wie so auf einmal so Magenkrämpfe oder irgendwas gehabt und dachte so, okay, das wird einfach jetzt nicht angenehm, egal auf welchem Klo ich bin. Und dann so, ja klar, ich kack jetzt im Stehen in ein Loch, selbstverständlich. So. Auf gar keinen Fall. Ja, nee, habe ich nicht getan und war gut so, aber es war unfassbar peinlich und wäre im wahrsten Sinne des Wortes fast in die Hose gegangen.
Crazy.
So, jetzt wisst ihr Bescheid. Ich glaube, jetzt geh mal doch lieber zum Basketball, bevor wir hier...
Ich wollte gerade sagen, die Abonnenten Leute, die uns vielleicht das erste Mal hören und anhand der Beschreibung gelesen haben, dass wir ein Basketball-Podcast sind. Wir sind tatsächlich einer oder zwei, die recht gerne über Basketball erzählen. Das hat man jetzt in den ersten 30 Minuten nicht so rausgehört, aber es ist tatsächlich so. Und deswegen wollen wir dahin
Personality.
Wir müssen auf jeden Fall Personality zeigen und Mut. Und hast du beides gezeigt jetzt. Aber wir wechseln jetzt mal wieder zum Basketball, wo es in der NBA die Saisonvorbereitungen sind losgegangen. So, die befinden sich so in den letzten Zügen, weil am 22. Oktober beginnt die NBA-Saison mit zwei Spielen. Die Rockets und die Thunder spielen gegeneinander und die Lakers gegen die Warriors. Und praktisch jetzt schon, ich glaube in 3-4 Tagen beginnen die ersten Preseason-Games.
Oh ja.
Und die Teams bereiten sich dementsprechend darauf vor, sind in ihren Trainingscamps angekommen, trainieren eifrig und es werden neue Trikots vorgestellt. Mhm. Und zwar die City Edition Trikots, die ja jedes Jahr wechseln.
Ja, wie so oft, ja.
Wie so oft. Die gibt es dieses Jahr auch wieder neue Designs. Und da haben zum Beispiel die Philadelphia 76ers und die Washington Wizards ihre neuen Trikots vorgestellt, beziehungsweise ich weiß gar nicht mehr, ob es geleakt worden ist oder ob es offizielle Vorstellung war.
Das waren auf jeden Fall offizielle Bilder, die man da gesehen hat,
Genau. Ja, dann auf jeden Fall können wir ein bisschen was dazu sagen, weil die Washington Wizards sind ja auf die Idee gekommen, ihre goldenen Retro-Trikots, wo Wizards draufsteht, zu reaktivieren. Allerdings haben die sich gedacht, wir machen einfach mal einen schwarzen Streifen quer über die Brust. Ja. Und muss ich einfach sagen, gute Idee, aber schlecht umgesetzt.
Ja. Ja, also jetzt geht's zwar um Basketball, aber es bleibt scheiße. Also es ist
sehr gut, ja.
Ja, also es leidiges Thema für mich. Wir hatten's ja schon ein, zwei Mal so dieses gewollt und nicht gekonnt in Bezug auf NBA-Jerseys. Also die aktuellen Jerseys, ich habe allgemein weiterhin erstmal ein Problem mit diesen Nike-Jerseys. Die haben die haben nicht mehr den Schnitt, die haben nicht mehr das Feeling, die sind irgendwie zu billig, alles so einfach so blöd draufgeklebt und so. Ich habe auch so das Gefühl, dass der Schnitt an sich, es ist, also natürlich, die Spieler tragen es enger, aber diese Jerseys sind ja auch Fan-Merch, so, und da finde ich es ein bisschen unglücklich, dass du auch als Fan die dann automatisch enger trägst und im Endeffekt bringt es auch, also ich meine, ich bin 1,96, wiege ein bisschen was über 100 Kilo, trage XXL, dann ist es verhältnismäßig kurz, mit jedem X wird es irgendwie nur breiter, aber der Schnitt bleibt irgendwie auch strange, deswegen bin allgemein kein Fan, so, Basis gelegt. Ich war allerdings tatsächlich, da bin ich wahrscheinlich einer von wenigen, ich war Fan des alten goldenen Wizards-Jerseys. Ich fand es damals, weil ich auch Fan von Gilbert Arenas war, ich fand es damals irgendwie richtig fresh, dass die komplett gegen den Strom geschwommen sind und mit einem goldenen Jersey mit schwarzen Shorts kamen. Irgendwie hatte das was. Ich fand das so, also auch, ich meine, das alte Wizards-Logo, das war ja auch die Zeit, davor war MJ ja da, die Leute erinnern sich, dieser ja doch relativ abstrakte Magier, Zauberer, der eigentlich eben so eine W-Form war. Und in diesem Logo war ja auch dieser Goldton mit drin. Deswegen fand ich das an sich damals echt fresh. So, hätte ich auch, also ich hatte es nicht, aber das Trikot mit der Nummer 0 und Arenas, absolute Maschine meiner Meinung nach. Und jetzt, wir hatten es mit den Orlando Magic. Es ist dasselbe in grün. Jetzt kommst du her, tauchst so quasi in deine Vergangenheit, nimmst so ein paar Heritage Pieces und remixt die irgendwie so komisch. Das ist immer nur so eine, ja, wie soll man sagen, so eine Hommage irgendwie ist, ohne das Alte richtig zu machen. Und das finde ich halt einfach wack. Also es sieht komisch aus. Also wie du sagst mit diesen, klar, ich meine, du hattest vorher Gold mit der schwarzen Hose und anscheinend haben sie sich dann gedacht, okay, Gold und irgendwie müssen wir Schwarz reinbringen, weil die Hosen sind jetzt bei dem neuen Gold. So, aber das Trikot hatte ja wie so ein Brustring in Schwarz. So, und es sieht auch, auf den ersten Blick kommst du, also vor allem jetzt, wenn du die letzten Jahre die Wizards siehst, kommst du ja nicht drauf, dass das ein Washington Wizards Trikot ist. Null. Und weiß ich nicht, also deswegen, das ist für mich exakt das gleiche wie mit Orlando, es ist gewollt und nicht gekonnt. Du nimmst dir ein paar Pieces raus, sagst du, okay, die goldene Farbe, also nimmst die Farbkombo, nimmst ein paar so Elemente von dem alten Trikot, klatscht die irgendwie in das neue mit rein, aber verwurschtelst es ganz anders und hast dann in Kombination mit diesen, ja, Billig-Jerseys von Nike quasi so, ja, so ein halbgares Wannabe-Throwback-Jersey irgendwie. So. Und das verstehe ich nicht. Also das, ich meine, es sind auch noch die Wizards, das kommt natürlich oben drauf, das ist so wahrscheinlich das Team, was mit Abstand am wenigsten Faninteresse hat aktuell. Wen haben die gerade noch übrig? Niemanden, der Rede wert ist wahrscheinlich für die meisten Basketballfans. Und ja, und dann gehst du noch hin und machst so eins der hässlicheren Trikots der letzten Jahre.
Ja.
Ja. Nicht so smart.
Ja. Allerdings, das Sixers-Trikot sieht gut aus, oder?
Ja, genau.
Also da haben sie nichts falsch gemacht, beziehungsweise sie haben es halt so gelassen. Also ich habe jetzt auf den ersten Blick keine großen Änderungen gesehen.
Nee, es ist, also klar, da ist genau das, was ich halt vorher gesagt habe. Klar, der Schnitt ist halt ganz anders und das Material ist ganz anders als früher. Es sieht nicht mehr so swaggy aus, auch auf dem Feld, finde ich. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Ich meine, wenn du an Allen Iverson denkst, mit, keine Ahnung, 1,80 Meter, aber hat halt eine 2XL-Shorts angehabt, so, dann sieht es halt, also aus meinem Blickwinkel halt fresh aus so. Und heute dieses, dass alles so voll auf Körper ist, so ein bisschen zu eng, auch knapp an den Achseln und so weiter, kommt es jetzt nicht mehr ganz so geil, finde ich. Aber sie haben einfach 1:1 das schwarz gold-rote Retro-Jersey jetzt halt auf die neuen Silhouetten übertragen. Und das ist natürlich, ja, das ist eine Hommage, wie sie sich gehört, weil das einfach 1:1 das gleiche Jersey ist. Gleiche Trikotnummern, also Font alles gleich gelassen, nicht so wie die Magic da irgendwie so einen kleinen Twister reingebracht, dass du dann, dass es aussieht wie Fake, sondern es ist halt einfach quasi das Iverson Finals-Trikot, nur halt jetzt im Jahr 2025, 26. Ja, das finde ich stark und das ist so der Ansatz. Also, ich meine, das sollte Nike ja auch wissen, ne, dass das Vancouver Grizzlies Jersey, das Türkise oder quasi Memphis dann jetzt, das war super erfolgreich. Das hat sich brutal verkauft, ja. Jeder wollte es haben, auch die Shorts, ja, weil das ist halt ikonisch. Du hast dieses Türkis, du hast diesen fetten Grizzly, mehr brauchst du nicht. So, du hast dann noch und den Kragen, ich glaube, die Timberwolves, ich bin mir nicht sicher, da hast du mir auch was geschickt gehabt. Die Timberwolves haben ja auch dieses klassische Schwarze mit diesem, wo die Bäume in den Kragen entlang gehen und so. Ja. Und so macht man das, finde ich. So, dann klar, wie gesagt, du hast einen anderen Stoff, du hast einen anderen Schnitt. Mein Gott, das ist halt heute so, aber der Look ist trotzdem fresh. Und wenn du da immer dir irgendwelche Stories aus dem Arsch ziehst, also von wegen NBA, was weiß ich, Statement City, Icon, wie es alles heißt, so Stories, wo du dann so sagst, ja, die Verbindung von dem Wetterphänomen mit dem und hier in Orlando bauen sie Orangen an, deswegen haben die Magic irgendwie grau-orangene Trikots. Das ist so ein random Scheiß. Da bin ich überhaupt gar kein Fan von. So.
Ja.
Genau, aber ja, das ist also Minnesota, ich glaube Memphis hat dann auch jetzt wieder quasi die Nachfolger von dem Grizzlies, also von dem ganz alten, so die Jason Williams Zeit damals, da noch Jerseys, kommen auch fresh. Also da muss ich sagen, das ist richtig gemacht und wenn man jetzt nicht so komplettes Spinnen anfängt mit irgendwelchen Farbverläufen, Mustern oder ganz neuen Logo-Interpretationen, dann ist es meistens schon gut. Also so. Aber ja, wenn man dann so eine komische Wannabe-Hommage macht, dann finde ich es halt immer so, dann kann man es eigentlich bleiben lassen.
Ja, so. Also wer sich, ich sag jetzt mal so, in den 90ern oder 2000er für Trikots interessiert hat und Trikots kaufen wollte, der hatte halt immer nur zwei zur Auswahl. Also das Auswärtstrikot oder das Heimtrikot.
Genau.
Seitdem Nike das übernommen hat 2017, ist halt viel, ich sag jetzt mal, Unruhe reingekommen, viel Chaos.
Ich meine, du hattest noch so ein Third Jersey, gab es ja schon oft. Also, dass du, was weiß ich, bei Orlando, du hast halt weiß, schwarz und blau oder so gehabt. Oder bei den Bulls weiß-rot und dieses schwarze Pinstripe oder so. Mhm. Aber dann war halt, und das waren die gleichen Trikots. Ja. Das ist halt auch das. Es waren die gleichen Trikots. Du hast jetzt nicht auf einmal ein Jersey gehabt mit komplett anderen Logos und anderen Schriften und sonst irgendwas, die halt gar nichts mit dem anderen zu tun hatten. Ja. Das ist das, was mich immer da so, ja, man kann ja, es triggert mich ja fast so, wie ich mich jetzt schon wieder aufreg.
Ja. Ja. Also, genau, also Icon Association City Edition gibt's ja jetzt, vielleicht kann ich das kurz erklären, also die Association Trikots sind praktisch alle weißen Trikots, alle früheren Home Trikots praktisch, die heißen Association, dann gibt's die Icon Trikots hätte ich schon gesagt. Trikots, das ist so das bekannteste Design. Also es ist das Bulls Rot, das Celtics Grün, das Lakers Gelb, das Spurs Schwarz. Das sind die Icon-Trikots. Und dann gibt's noch die Statement Edition. Das sind dann praktisch die Trikots, die ein Jordan-Trikot haben. Also die sind ja normalerweise alle von Nike, aber das Jordan, das Jordan-Logo haben. Und es ist praktisch so ein Alternate und Extension von den Teamfarben. Ja. Also bei den Lakers ist zum Beispiel das ehemalige Auswärtstrikot, das in lila, ist das Statement-Trikot.
Genau.
Und das Icon-Trikot bei den Lakers ist das Gelbe und das Weiße ist halt das Association-Trikot. Und dann gibt's, wie gesagt, noch die City Edition, die jedes Jahr wechselt und wo sie sich dann was Neues ausdenken. Und die City Edition ist halt die, worüber ich mich auch als Fan am meisten aufrege, weil die tatsächlich sehr oft wenig mit dem eigentlichen Team zu tun hat. Ich meine, das ist praktisch, dann siehst du so Chicago Bulls in Grün.
Genau.
Solche Sachen. Und das sind einfach so Sachen, die passen für mich nicht. Und dann, aber weil irgendwie die Grün die Lieblingsfarbe von, keine Ahnung, dem Hund von dem ehemaligen Besitzer ist, der die Bulls gegründet hat oder so, dann machen sie die halt grün als Hommage und dann wollen sie halt mehr Trikots verkaufen.
Ja, und ich verstehe den Ansatz, dass da irgendwie halt so dieser Durchlauf passiert. Der Nebeneffekt ist, dass solche Jerseys ja auch teilweise dann wie so eine Art Wegwerfartikel werden, weil die ja auch, ja, die außer dein Team wird Meister in genau diesem Trikot. Also, keine Ahnung, das war ja schon vor Nike, ich habe die Ärmeltrikots an sich gehasst von Adidas, aber trotzdem ist dieses schwarze Cavs-Trikot mit dem riesigen C ist total ikonisch geworden für LeBron-Fans, für Cleveland-Fans, weil das halt quasi das Meister-Jersey war, so, wo sie einfach, ja, wo sie das 3-1 zu einem 4-3 gemacht haben, so. Und wenn sowas passiert, dann kann auch so ein Random-Jersey vielleicht irgendwie einen Wert bekommen, aber so jetzt, wie das Nike macht, so dass du quasi die Uhr danach stellen kannst, dass irgendwas Neues wieder sich überlegt wird und irgendwas geremixed wird und so weiter, dann ist es so völlig hinfällig irgendwann. Also keine Ahnung, da sind ja die Atlanta Hawks haben dann irgendwie weiß mit hellblau an auf einmal mit so Elementen aus alten Jerseys, aber neu interpretiert. Oder keine Ahnung, die Memphis Grizzlies hatten dann so dieses Rote mit so einem ja Music-inspired Memphis-Schriftzug, so 70s, also weiß ich nicht, das ist halt dann alles so, oder auch, dass dann so Phoenix The Valley heißt oder so, also das kommt ja auch dazu, dass sie dann quasi so die Namen irgendwie ändern. Ich fand sowas wie Lake Show irgendwie ganz witzig, ob es das braucht, keine Ahnung, bisher das Schlimmste, was das anbelangt, für mich mit Abstand, also ist auch ein Trikot, das also sieht auch nicht geil aus, aber Heat Culture ist für mich einfach what the fuck, Alter.
Welches Trikot war nochmal das, wo CLT drauf stand, wo sich das
Charlotte.
Natürlich...
Ja, ach, Charlotte, das haben sie, ich glaube, das haben sie, das könnte sein, dass das sogar nochmal jetzt zurückkommt, nur in einer anderen Farbe oder so. Ja, genau, also so, weißt du, das, was ist das?
Naja.
Das ist einfach unnötig, so, und klar, ich meine, man versucht da halt immer den Leuten heutzutage, man hat eine geringe Aufmerksamkeit, man versucht irgendwie immer Hype zu generieren, für mich scheint es, als ob für zwei, also dafür, dass da zwei, drei erfolgreiche dann dabei sind, die Miami Heat, diese Miami Knights, die so Miami Vice, Art Deco, Ocean Drive mäßig inspiriert sind mit Türkis, Pink, die gibt's ja dann in Schwarz, in Pink, in Türkis, in Weiß, alles immer diese Farben halt so durchgemischt. Die sind tatsächlich ja quasi iconic geworden und die sind die best-selling Jerseys quasi, dann immer, wenn sie neu droppen. Aber dafür, dass du halt ein paar so Ausreißer hast, die funktionieren, hast du halt dann, keine Ahnung, 27 Stück, die fett für den Arsch sind und die kein Mensch kauft. Ja. Und das ist halt, also deswegen finde ich den Ansatz, es geht halt, also es ist auch nicht nachhaltig. Also ich finde es total, ja, keine Ahnung, braucht niemand. Also so, vor allem, wenn dann halt eben so, ja, nicht die Teamnamen, nicht die Teamstädte drauf sind, sondern dann irgendwie die Region oder, kannst mir nicht erzählen, dass es für die Leute, die in der Region leben, dann der Gamechanger ist, wenn sie auf einmal ein Jersey von ihrem Lieblings-NBA-Team anhaben, wo dann da, keine Ahnung, Great Lakes oder irgendwas draufsteht.
Cream City oder sowas.
Oder Cream City, genau, super Beispiel, Cream City. Beige mit Blautönen Milwaukee Bucks.
Ja.
Hä?
Ja.
Also so verstehe ich nicht. So, es sind immer wieder coole dabei, aber so verstehe ich einfach nicht. So.
Ja. Wir werden natürlich, bevor die Saison anfängt, noch eine einzelne Episode haben, die praktisch eine Saisonvorschau ist auf die kommende Saison. Aber trotzdem, also bevor wir jetzt dazu kommen, wollen wir jetzt hier nochmal oder nur kurz die Hauptstories anreißen, die jetzt im Laufe der Preseason praktisch so das Thema sind. Und da ist natürlich zum einen der Fact, dass Jason Tatum anscheinend schon wieder auf dem Basketballplatz steht.
Mhm.
Zu meiner Überraschung, zu deiner Überraschung auch.
Voll.
Weil das ist eigentlich viel zu früh. Und zumal er ja selber sagt, dass er die nächste Saison nicht spielen wird, fragt man sich natürlich, okay, lass dir doch die Zeit, Junge, was machst du?
Komplett, also ich weiß jetzt nicht 100%, 4 Monate sind es ungefähr, oder? Wann hat er sich verletzt? Irgendwie sowas.
Ja.
Achillessehne, da sind manche Leute ja über ein Jahr raus. Also so, das ist ja bei manchen wirklich ganz, ganz gravierend. Wir haben auch Beispiele gesehen mit Kevin Durant, der kam gefühlt stärker zurück als vorher. Aber es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man sich Zeit lässt. Und wenn ich mir jetzt, was die letzten Tage hier an Videos und Bildern von Jason Tatum gepostet wurden, what? Also crazy. Der ist in der Halle, klar, allein, aber in der Halle mit Ball. Und klar macht er da jetzt nicht irgendwie den Monster-Sprint und beendet den mit einem Dank von der Freiwurflinie, aber er rennt sehr flüssig in der Halle hin und her und macht sehr viel Fußarbeit schon, wo man ja schon denkt, okay, also da ist ja schon, also das ist keine Wettkampfbelastung, aber da ist ja schon für die Gelenke und so ist da nicht wenig Belastung da. Und das zu so einem frühen Zeitpunkt, also ich wäre da immer lieber vorsichtig, ich bin natürlich weder Physio noch Mediziner oder so, aber da bin ich ein bisschen zusammengezuckt tatsächlich, weil ich halt im ersten Moment nicht daran gedacht habe, dass er gesagt hat, nee, die Saison ist raus, ich gehe voll auf Recovery, sondern jetzt, bevor die Saison anfängt, sieht's aus, als ob er ja in der Recovery irgendwie 3 Monate weiter ist, als er es eigentlich sein müsste. Und ich meine, so ein Video oder solche Videos postest du ja auch nur, um Aufmerksamkeit zu haben. So, deswegen, boah, keine Ahnung, was ich davon halten soll. Also ich fänd's wild, wenn er sich da irgendwie überschätzt oder das zu schnell macht. Ja. Weil damit kann man auf jeden Fall, damit ist gar nicht zu spaßen. Aber ja, boah, weiß ich nicht. Also ich war wirklich so, was geht denn ab? Was ist mit dem los? Und es war also, weil es sah aus, als ob er einfach in 4 Wochen wieder auf dem Feld steht.
Ja.
Von der Dynamik her. So, und ich bin kein Celtics-Fan und auch kein Tatum-Fan an sich, aber für die NBA wäre es besser, wenn er fit zurückkommt und nicht zu schnell, auf jeden Fall.
Ja. Safe. Einer der most underrated Player in der Liga, Fred VanVleet von den Houston Rockets, ist out for the season, hat sich praktisch jetzt vor, ich glaube, 2 Wochen schwer verletzt in praktisch der während der Saisonvorbereitung auf die neue Saison und wird die gesamte Saison aussetzen müssen. Was ist die Achillessehne auch?
Ich glaube Kreuzband, oder?
Okay, ja. Und ist raus und damit verlieren die Rockets einen ganz wichtigen Teil ihrer, also nicht nur ihrer Offense, also praktisch ihres gesamten Spiels.
Oh, 100%.
Und die Meisterschaftsambitionen, die sie jetzt hatten, praktisch seitdem sie Kevin Durant verpflichtet haben, praktisch jetzt für die nächste Saison, ist so, was wird jetzt daraus? Ne? Weil Fred VanVleet war ein ganz großer, ganz wichtiger Teil davon, von dieser Planung.
Ja.
Jetzt haben sie ihren ehemaligen Rookie Reed Shepard oder Shepard Reed?
Ja, Shepard Reed.
Shepard Reed, ja, ich weiß, der hat 2 Nachnamen, das weiß ich noch. Und weiß nicht, ob der ready ist. Man spricht auch davon, dass der, ich glaube, der Amon Thompson irgendwie auch Point Guard spielen könnte. Das wäre so 6'7". Das wäre so die Magic Johnson-Größe unter den Point Guards. I don't know, aber ich bin ja eh, was die Houston Rockets angeht, also eigentlich was jedes Kevin Durant-Team angeht, bin ich immer vorsichtig. Ich kann mich noch dran erinnern, sehr gut, wo wir praktisch vor 2 Jahren eine Saison-Preview gemacht haben. Ja. Da war Kevin Durant gerade ganz frisch bei den Phoenix Suns.
Yes.
Und alle schon so, wow, Überteam, ne? Ja. So Superstar-Team, 3 Superstars.
Leute, das ist nicht okay.
Und alle so, wow.
Ja.
Und wir waren schon direkt, das weiß ich noch, in der ersten Episode, wo wir aufgenommen haben, haben wir gesagt, haltet mal die Füße still. Es gibt nur einen Basketball. Ja, und Kevin Durant hat seit Jahren, also praktisch seit der Golden State Warriors Zeit, irgendwie kein Team mehr gehabt oder in keinem Team mehr gespielt, was um Titel gespielt hat. Das war alles so, wo er machen konnte, was er wollte.
Genau.
Und jetzt bei den Houston Rockets hätte er mal wieder praktisch solche Ambitionen an den Tag legen können. Aber ohne Point Guard wird es halt, glaube ich, schwierig.
Ja, und ich meine, also er wird jedes Jahr älter, ne? Das ist auch was man nicht vergessen darf. Ich meine, bisher lässt er nicht wirklich nach. Er hat auch ja, sein Spiel hängt er auch nicht so krass von Athletik ab. Und natürlich muss er fit sein und er ist ja ein sehr dynamischer Scorer. Also das muss er sich beibehalten, sorry. Aber wie du sagst, er hat die letzten Jahre... Er war immer in diesen, deswegen habe ich auch gerade gesagt, es ist nicht 2K, er war immer in so Teams, die bei NBA 2K wahrscheinlich dann so mit die beliebtesten Teams zum Zocken waren, weil das halt lauter individuell starke Spieler sind, die krasse Werte bei Wurf, bei Athletik, bei Scoring und so haben. Also eine klassische, also jedes KD-Team war so ein klassisches auf dem Papier-Team. Ja. So, und dann aber, wenn es hart auf hart kommt und wenn auch wirklich sowas wie Persönlichkeit, Leadership und solche Werte da irgendwie mit reinspielen, haben sie halt verkackt. Das kann man nicht anders sagen. Ich fand letztes Jahr die Suns zwar mit das enttäuschendste Team, was ich in meinem Leben als NBA-Fan gesehen habe. So einfach gar nichts. Nichts. So, und was ich da sagen muss, also bisher, da kommt jetzt der LeBron-Fan in mir durch, bisher redet kaum jemand drüber, habe ich so das Gefühl, also es wird nicht so in Frage gestellt, so krass bei KD. Es ist immer noch so, ey, KD, krassester Scorer aller Zeiten, das hast du ja noch nie gesehen, der kann alles, krass, krass, krass. Ja, aber dass er halt irgendwie anscheinend, irgendwas fehlt ihm ja. Also weil bei anderen Spielern spricht man mal ganz schnell, also vor allem bei seinen beiden Ex-OKC-Kollegen, spricht man auch immer ganz schnell von leeren Stats.
Ja.
Bei KD irgendwie nicht. Da heißt es noch, er ist ein efficient Scorer, weil er halt irgendwie im 50-40-90-Club ist und sowas. Ja, okay, cool, aber wenn er dann halt in den Playoffs in der ersten Runde fliegt und so, dann ist halt für den Arsch gewesen, oder? Also so. Ja. Und deswegen, also das jetzt nur zu KD, deswegen, also ich bin da auch immer skeptisch, ich finde ihn auch an sich irgendwie nicht den coolsten, ich weiß nicht, ich bin mit dem noch nie so warm geworden von seinem Vibe, den er mir so gibt, weiß nicht. Und jetzt speziell das Rockets-Team, wir hatten es ja neulich schon, boah, also mit der Erfahrung in Brooklyn und in Phoenix, also habe ich von Anfang an so meine Zweifel gehabt, dann habe ich jetzt nach der EM gedacht, okay, was der Şengün da alles zeigt, ja. I don't know, vielleicht haben wir uns da so ein bisschen getäuscht, aber Fred VanVleet, ja, also du hast gerade gesagt, einer der most underrated, 100%, vor allem jetzt auch in dem Konstrukt, weil ich sag dir, meiner Meinung nach ist der vielleicht von den dreien der wichtigste sogar, weil der für die Rockets auch so ein bisschen die Rolle einnimmt, die Dennis Schröder bei Deutschland hat. So dieses Leader, dieser Anführer, der auch wichtige Dinger trifft und so. Klar hast du mit KD jemanden, der genau weiß, wie man wichtige Würfe trifft. Aber der ist absolut nicht zu ersetzen. 0,0. Also da können die mit ihren Rookies, Ex-Rookies, Talenten, da können sie rumprobieren. Also glaube ich nicht daran, dass irgendeiner das Herz, die Leidenschaft, die Leadership von Fred VanVleet nur ansatzweise covern kann. Never ever. Und deswegen ist das ein absoluter Verlust für die Rockets. Und sie haben ja auch keinen Capspace und nichts. Also sie können jetzt nicht einfach hergehen und ich glaube, was ich gelesen habe, die haben ja nicht mal irgendwelche Mid-Level-Exceptions oder so noch übrig. Also, weil dann hieß ja gleich, hey, Russell Westbrook könnten sie doch versuchen und so weiter. Das geht nicht einfach so. Also du kannst jetzt nicht, das ist in der NBA, das ist nicht wie beim Fußball. Du kannst jetzt nicht einfach mit dem Geld wedeln und irgendwie einen aus dem Hut ziehen. So, und deswegen, boah, also die Rockets, klar, kann sein, dass KD und Şengün krasser One-Two-Punch wären, aber das allein wird nicht reichen. Also das ist kein Championship-Team für mich.
Ich frage mich gerade, ob KD schon mal mit einem guten Center gespielt hat. Was war der beste Center, mit dem KD gespielt hat?
Wenn man Ibaka als Center zählt, dann vielleicht der.
Ja.
Ich weiß nicht, wen hatten die bei den Suns? Nurkic? Boah, weiß nicht. Nurkic ist schon nicht schlecht, aber ist kein. Also der ist nicht auf dem Niveau vom Şengün auf jeden Fall. Ja. Boah, nee. Also so einen richtigen. Nee. Das waren eher immer so Center. Ich meine, Kevon Looney. Also so Center, die auch den Ball defensive nicht brauchen. Defensiv-Center. Genau, ja, defensiv genau. Center, den du einen Ball vor den Ring schmeißen kannst, wo sie dann noch finishen. Nick Claxton bei den Nets.
Ja, so Lob-Threads.
Genau,
ja.
So. Aber so einen richtigen Center, also der auch wirklich den Ball in der Hand hat, der auch selber kreiert?
Ja.
Nee. Deswegen, ja, also gespannt. Wird spannend, klar. Ja. Um Gottes Willen. Aber sie haben halt auch viel hergegeben, weißt? Also sie haben jetzt ja auch, wenn sie jetzt noch Jalen Green hätten, ja, das ist auch kein Fred VanVleet, das ist auch kein Point Guard in dem Sinn, aber dann hättest du irgendwie auf jeden Fall mehr Mittel, um da irgendwie das so ein bisschen, ja, ein bisschen herauszufinden, ob es vielleicht doch, also es war einfach so ein bisschen, ja, an Kleinigkeiten zu schrauben und es doch irgendwie abzufangen, aber so nicht. Glaube ich nicht, nee.
Wir haben ja schon viel darüber gesprochen, dass Luka Doncic sichtlich abgenommen hat. Mhm. Es gibt noch einen weiteren Spieler, der jetzt praktisch so in den letzten Tagen von sich reden gemacht hat, der krass abgenommen hat, von dem wir beide wahrscheinlich gedacht haben, dass der nie abnehmen wird, weil so wie er jetzt aussieht, haben wir ihn noch nie gesehen. Von Luka Doncic hat man immer wieder mal so Schwankungen gesehen und so. Skinny Zion gab's noch nie.
Aber vom anderen und Stern, also er hat
also krass abgenommen.
So blöd wie das klingt, aber er hat jetzt einen Hals.
Ja.
So. Also es ist, ich meine, der hatte Phasen, der sah aus wie eine Abrissbirne quasi. Also passend zu seiner Spielweise natürlich, aber er war ja von Tag 1 an eigentlich immer zu schwer. Und jetzt sieht er auf einmal
aus. Schon im College war der schon zu schwer. Ja.
Und jetzt sieht er auf einmal aus wie ein athletischer, fitter Typ, ja, also wie ein Profisportler oder wie ein Basketballprofi, sag mal so, weil er hätte ja auch Footballspieler sein können von der Statur her vorher so. Aber das ist crazy. Also ich meine, bei Luca ist es so, man hat jetzt die EM gesehen und natürlich hat man gesehen, er ist auf jeden Fall skinnier, er hat auf jeden Fall abgenommen, aber es sieht natürlich bei so einem Fotoshooting mit perfekter Belichtung, wo man dann auch, ich meine, ich weiß ja, wie das funktioniert, da gibt's Hilfsmittel, entweder schwitzt man richtig oder man nimmt so Glycerinspray, dass das alles schön glänzt, dann wird es gut ausgeleuchtet. Dann hat er so ein bisschen so einen Tag gehabt, so eine leichte Sommerbräune, dann siehst du natürlich eventuell gleich nochmal 5 Kilo leichter aus. Fand jetzt bei der EM sah er immer noch leicht aus oder leichter als das, was man gesehen hat, vor allem in der NBA letztes Jahr. Aber da war der Effekt jetzt nicht ganz so krass wie bei diesem Fotoshooting. Und bei Zion, Alter, also erinnere dich mal bitte an diese, was war das,
in Mountain Paris.
Dew, ne, diese oder Werbung, das, die er hatte, wo er so auf der Couch sitzt mit diesem Hoodie. Also auch bis heute für mich absolut unverständlich, was sein Management und was auch Mountain Dew sich damals gedacht haben, so ein Spieler, bei dem es immer ums Gewicht geht. Und dann dreht er eine Werbung für einen Softdrink, die in einem Wohnzimmer auf der Couch sitzend, Doritos essend und Mountain Dew saufend ist mit einem Hoodie, wo man natürlich auch nochmal ein bisschen kastiger daherkommt. Und da sieht er, das ist ja diese Perspektive, sorry, jetzt bin ich zu weit vom Mike weg, diese Perspektive von schräg unten auf der Couch sitzend, da hat der halt, der hat ja so einen Kopf auf. So, also das ist ja, und jetzt dagegen, also man hat keine Zahlen gelesen, aber zwischen dieser Mountain Dew-Werbung und dem jetzt, was man gesehen hat, also 25 Kilo easy, würde ich behaupten. Das ist ja ein anderer Mensch.
Ist richtig krass, wie der abgenommen hat. Und das ist wahrscheinlich das erste Mal, dass wir ihn so sehen. Und wenn NBA-Spieler Aktien wären, würde ich tatsächlich jetzt in der Offseason alle Zion Williamson-Aktien kaufen, die es gibt. Weil ich glaube, momentan ist die Aktie so tief, wie sie noch nie war.
Ja.
Weil einfach keiner mehr an ihn glaubt.
Ja.
Und für die nächste Saison könnte das richtig abgehen, wenn der natürlich so bleibt, wie er ist jetzt momentan, wenn er sein Gewicht halten kann, wenn der nicht verletzt wird.
Ja.
Aber ich würde jetzt, also wenn wir Fantasy League wieder spielen würden, würde ich ihn.
Sollten wir mal wieder reden, ob wir das.
Würde ich ihn wieder draften, obwohl ich bestimmt auch, schon seit 5 Jahren sage, den drafte ich nie wieder, nachdem er mich damals so enttäuscht hat.
Hatte ich auch zweimal schon und er ist so der typische Spieler, er ist ja schon in diesem schlechten Fitnesszustand.
Mhm.
Ist er ja ein Spieler, der manchmal Phasen von 4, 5, 6 Wochen hat, wo der komplett rasiert.
Ja.
Da liefert er ja Spiele ab, macht, keine Ahnung, 36 Punkte bei 16 von 18 aus dem Feld oder sowas. Ja. Also so komplett krass für einen Spieler, der unter 2 Meter ist. Also Wahnsinn, weil er halt so eine brachiale Gewalt hat. Und ich hoffe jetzt, dass er diese brachiale Gewalt eben nicht verloren hat, weil, also ich meine, ich habe nicht NBA gespielt, aber ich spreche auf jeden Fall aus Erfahrung, dass es einen gewaltigen Unterschied macht, ob man 85 oder 115 Kilo wiegt. Er wiegt jetzt keine 85, ich glaube, er wird schon noch dreistellig sein. Er ist auf jeden Fall athletisch kistenmäßig, kommt er daher, aber das macht einen gewaltigen Unterschied, wenn man mit Körperkontakt in der Zone spielt, also 100%. Vielleicht muss er dann sein Game so ein bisschen umstellen auch jetzt. Aber wie du sagst, also wenn der fit bleibt und ich hoffe, dass diese körperliche Veränderung auch damit einhergeht, ja, dass er quasi fit bleiben kann, weil er ja auch seinen Gelenken was Gutes tut und so, dann könnte der ja jetzt nach, keine Ahnung, wie lange ist er jetzt in der NBA, 7 Jahre schon auch oder so?
Sowas, ja.
Dann könnte er jetzt vielleicht seine Breakout-Season hinlegen. Ne? Also klar, der Kopf ist bei ihm auch so ein bisschen wackelig ab und zu. Da hat er ja auch schon ein paar so Manöver abseits des Courts hingelegt, die nicht so schlau waren. Deswegen, das ist jetzt bei ihm so das Ding. Also ein Körper scheint er jetzt so in den Griff bekommen zu haben, wenn die Birne noch da ist. Boah, most improved vielleicht.
Ja. Ja, ich habe es gerade gesagt, also wenn Zion Williamson Aktien wären, dann würde ich die kaufen, aber ja, von einem Spieler wie Joel Embiid würde ich alles verkaufen, was es gibt, weil ich glaube, das war's. Also er ist zwar jetzt in Anführungsstrichen back, aber es gibt auch nicht so ein Timetable, wo er wieder auf dem Court stehen kann oder wie lange und so. Also da gibt's von den Sixers, die sprechen die ganze Zeit in Rätseln praktisch. Ja. Und er selber war in einem Interview und hat so gesagt, ja, ich schaue einfach mal, kein Druck und ich schaue mal, was geht, ne? Keine Erwartungen. Und ich dachte mir, Alter, das klingt wie, schaut bitte nicht zu, wenn ich auf dem Basketballplatz stehe, weil ich glaube nicht, dass das was wird.
Ja, und er hat ja auch abgenommen so und auch auf jeden Fall an sich gearbeitet, aber also bei ihm ist auch so dieses typische, also das war, seitdem ich mich für Basketball interessiere, bei Big Men war das schon immer so, wenn das mal anfängt, dann hast du die Scheiße einfach. Dann ist so, dann, also wenn da die Knie, die Gelenke, also welcher Center, der Knieprobleme bekommen hat, war denn jemals wieder der er vorher war? Also, wie du sagst, also ich glaube das nicht. Zudem bin ich auch ich bin kein Fan von ihm. Also es ist kein Sportsmann, der Typ. Der hat auch, finde ich, nicht die richtige Einstellung zum Spiel. Und auch er ist ja jemand, man sieht ja auch an seiner Beliebtheit oder eben mangelnder Beliebtheit und auch an der Tatsache damals, als es darum ging, wird er MVP oder Jokic und er dann die Jokic-Spiele nicht mitgemacht hat und so. Ich halte von dem Typen einfach wenig. Also das muss ich sagen, das ist irgendwie klar, da war auch dann, waren körperliche Gründe auch mit drin und so, aber weiß nicht, das sah irgendwie alles nicht so geil aus. Er war auf dem College schon auch echt, da hat er super unsportliche Sachen gemacht, irgendwie Gegner getreten, am Boden liegend und so. Deswegen keine Ahnung, also der ist so ein Typ, der hat halt Talent ohne Ende. Der hat einen geisteskranken Körper eigentlich. Aber ich glaube einfach, also natürlich von mir jetzt bisschen vom ganz hohen Ross, aber ich glaube, der hat die falsche Einstellung zum Spiel und er hat nicht genug in sein Game investiert oder in seinen Körper investiert. Also ich glaube, das ist so ein Spieler, der mit so einer LeBron-Attitude, Kobe-Attitude, was das ganze Training und Workout und Preparation-Zeug angeht, wäre der auf jeden Fall nicht so oft verletzt und hätte auch ja am Ende jetzt vielleicht auch mal was gewonnen und nicht nur den MVP. Weil, also ich empfinde ihn immer als jemand, der sein Talent verschwendet. Also so.
Ja, sehe ich genauso. Also unglaublich talentiert. Wenn er auf dem Feld stand und gesund war, dann konnte er echt Sachen zeigen, die du von wenigen Centern gesehen hast, ne? Also auch, also der konnte richtig krasse Sachen abliefern, also auch in Sachen Stats, aber ja, wie so kranker oft, also die wichtigste Ability ist Availability. Und wenn du nicht auf dem Platz stehst, dann hilft es nichts.
Ja, das ist einfach so, das ist eine absolute Tatsache und das, ja, ich meine, um Gottes Willen, niemand verletzt sich aus freien Stücken. Ja, also theoretisch gibt es auch Leute, die das mal gemacht haben sollen vielleicht, aber normalerweise sind es ja, das sind ja unglückliche Zufälle, Unfälle, wie auch immer. Aber ja, man kann dem Ganzen halt vorbeugen. Es gehört am Ende gehört immer Glück dazu, dass das nicht passiert. Aber meistens diejenigen, also sportartenübergreifend, diejenigen, die ihren Körper wie einen Tempel behandeln quasi, die sind normalerweise am wenigsten verletzt. Und da gehört in der NBA LeBron dazu. Da gibt es beim Fußball ein paar Beispiele. Robert Lewandowski war bei Bayern damals ja jedes Spiel immer gemacht. Der hat nur auf die Knochen bekommen. Aber der Typ ist halt einfach, ja klar, vielleicht ist auch Veranlagung noch dazu, um Gottes Willen. Aber wenn du so ein Mensch bist, der von früh bis spät alles komplett durchtaktet und alles darauf auslegt, perfekt zu funktionieren,
ja,
dann hast du natürlich auch höhere Chancen, dass dir das auch gelingt, ja. Ja, naja, aber also sehe ich ähnlich wie du.
Ja, wenn wir schon mal beim Thema Verletzungen sind, dann können wir auch gleich in das Thema WNBA Playoffs überschwenken. Da gab es gestern üble Szenen, schlimme Szenen und
Ja, also die Playoffs allgemein, ich habe es ja das letzte Mal schon gesagt, also da geht's krass ab. Es ist super intensiver Basketball weiterhin. Es sind enge Serien, es sind immer wieder
Upsets dabei. Ist auch noch eine Deutsche dabei?
Genau, die beste deutsche Basketballerin, Satu Sabali, ist noch am Start. Und nicht nur ist noch am Start, sondern steht einen Sieg vom Finaleinzug entfernt. Ja, also wir hatten es das letzte Mal, es sind die Halbfinals, es sind jetzt diese Best-of-Five-Serien, danach dann Best-of-Seven in den Finals und aktuell steht es in beiden Serien 2-1. Bei den Las Vegas Aces, die ja in den letzten Jahren mehrfach Meister waren, mit Asia Wilson an der Front, die haben tatsächlich gegen die Fever das erste Spiel verloren. In Vegas habe ich hier geschaut, weil die Sonntagabendspiele, die ziehe ich mir schon gerne rein, nachts aufstehen, habe ich jetzt in letzter Zeit nicht gemacht. Aber das war crazy. Dann, weißt du, ganz frisch die MVP-Trophy in die Hand gedrückt und dann kommt da das Fever-Team, was das verletzteste Team aller Zeiten ist, wo irgendwie der halbe Roster nicht mehr zur Verfügung steht und gewinnt super souverän. Kelsey Mitchell hat irgendwie, ich weiß nicht, gescored 34 oder 36 Punkte, die war komplett unconscious, also wirklich unfassbar, was die da geballert hat, Mann. Crazy. Und da steht's aber jetzt, die Aces haben's gedreht, da steht's 2-1. Also auch hier die Favoriten absolut im Soll. Deswegen, ja, da schaut's doch danach aus, dass die Aces mal wieder in die Finals einziehen. Und in der anderen Serie ist es genau umgedreht, weil da eben die das beste Team der Regular Season, die Minnesota Lynx, die auch letztes Jahr in den Finals standen, die neben Asia Wilson mit Nafisa Collier die zweitbeste Spielerin oder also eigentlich haben viele gesagt, sie wird MVP, ist auch dieses Jahr in den vorhin schon erwähnten 50-40-90 Club eingezogen. Krass. Da geht's richtig zur Sache. Also du hast ja, die Überleitung war ja Verletzung und das, was man da jetzt gesehen hat, ich habe immer noch keine Diagnose gelesen.
Ja, ist noch nicht raus.
Aber das sah nicht gut aus. Ganz hässliche Nummer. Und da muss man sagen, ich meine, wir hatten immer, wenn wir über die WNBA reden, reden wir drüber, dass es unnötig hart ist. Wir haben, also die Highlights, die um die Welt gehen, haben ganz oft mit körperlicher Härte zu tun. Irgendwie Sophie Cunningham, Revenge Foul, weil die eine gegen die gegen Caitlin Clark irgendwie was gemacht hat und so. Und das geht dann viral und du, dann hast du insgesamt die ganze Liga gegen Caitlin Clark, irgendwie unnötig harte Screens, Ellbogen in die Rippen und so weiter. Und ich muss auch sagen, aus meiner Perspektive war die Aktion, die jetzt um die Welt geht, auch nicht ganz astrein. Also
ja,
da waren,
sagen viele. Ja.
Da waren Meinungen, die sagen so, ja, ist nicht mal ein Foul.
Ja.
Aber für alle, die es nicht gesehen haben, also ich empfehle auf jeden Fall stark, das zu googeln. Nafisa Collier Injury. Vielleicht noch Alyssa Thomas mit dazu schreiben, weil sie quasi die Übeltäterin ist, in Anführungszeichen. Es war jetzt nicht Absicht, ja, um Gottes Willen. Also das meine ich jetzt nicht. Aber es war sehr unglücklich. Also und schon auch so ein bisschen plump und unvorsichtig. Weil die Situation war, Nafisa Collier kommt von der Mitte oben an der Birne, kriegt, glaube ich, einen Pass von der Seite.
Ja.
Der Pass ist so ein bisschen zu lang. Und oben an der Birne, die Verteidigerin, ist Alyssa Thomas. Alyssa Thomas für alle ist so wahrscheinlich die tougheste Starspielerin in der WNBA. Knüppelhart, geht immer all in, hat fast ein Triple-Double im Schnitt gehabt dieses Jahr. Also spielt Point Guard bei Phoenix, reboundet krass, hat eine krasse Court Vision, war Assist-Leaderin und ist einfach tough. Also tough as nails. Also wirklich so wahrscheinlich so die Spielerin, gegen die man am wenigsten spielen will. Und ausgerechnet sie geht halt in den Ball rein.
Ja.
Und da muss ich sagen, wohl wissend, dass sie 100% Nafisa Collier erwischen wird. Also das war kein Pass, der irgendwie 5 Meter zu lang war. Der war halt, keine Ahnung, 20 Zentimeter zu lang. Also so, dass Nafisa einen Schritt nach vorne machen muss, um den Ball zu fangen. Gleichzeitig geht Alyssa Thomas komplett in den Stil, also so Interception-mäßig, und rumpelt halt unten. Und das muss ich sagen, also deswegen kein Foul verstehe ich gar nicht, weil oben war das, sie war eher am Ball, okay. Und ja, die Oberkörper haben sich nicht wirklich berührt, aber unten war halt Vollkontakt.
Yes.
Also sie ist ja immer komplett mit dem Knie, also so Pferdekuss, Eisbeinmäßig, ist sie ihr ja in den Oberschenkel quasi reingerannt. Dadurch ist Nafisa Collier so aus dem Gleichgewicht gekommen, dass sie abnormal umgeknickt ist. Also ihr Fuß hat statt mit der Sohle quasi so mit der äußeren Fußspitze aufgesetzt. Und der Knöchel ist so durchgebogen, dass er eigentlich den Hardwood berührt hat. Also der Fuß oder der Knöchel war am Boden. So. Also im ersten Moment sieht es aus, als wäre so sogar die nächste Saison in Gefahr, würde ich sagen. Also von den Bildern, also so absolut Hardcore-Verletzung. Es war in der Crunch-Time, wirklich kurz vor Schluss des Spiels, letztes Viertel, wurde nichts gepfiffen. Es ist ein Steal, 1 gegen 0, Layup, kurz geflext, ja, so, Game ist durch, 2-1. Aber die Links waren natürlich nicht happy.
Die Trainerin musste von 6 Leuten zurückgehalten werden.
Exakt. Also die Trainerin ist komplett aufs Feld gestürmt mit.
Das war eines der ersten Mal, wo ich gedacht habe,
krass.
Die Trainerin schlägt jetzt einen Schiedsrichter. Also die war drauf und dran.
Also die Handbewegung ging auch nach vorne. Es war mehr so ein mit dem Finger auf sie zeigen auf jeden Fall. Aber er hat nicht viel gefehlt. Hat aus vollem Halse geschrien, ist ejected worden, musste zurückgehalten werden. Also wirklich so, die Leute haben sie so von hinten gegrabbt einfach also komplett.
Hast du das gesehen, dass eine ihrer Spielerinnen das so ein Handtuch genommen hat und versucht hat, sie zu verdecken, damit,
so, also,
damit man sie nicht mehr sieht?
Ja, aber da, also ich meine, ist ja völlig verständlich, so deine mit Abstand beste Spielerin, so eine der drei besten Basketballerinnen aktuell auf der Welt, wird ja durch einfach unvorsichtige Defense, klar, ich meine, wie gesagt, keinen Vorwurf, also dass da so eine Verletzung rauskommt, um Gottes Willen, da gehört schon viel Pech dazu, aber es war nicht gut, es war nicht überlegt, es war einfach plump reingerannt, ohne Rücksicht auf Verluste. Also so all in. Und dementsprechend haben wir jetzt die Situation, dass die Situation natürlich, Emotionen sind hochgekocht, alles ist vollkommen eskaliert. Die Trainerin ist suspendiert auch. Also nicht
weil
nur
sie
ejected.
Auch in der Pressekonferenz dann.
Genau, ja, logisch, Alter. Ja. Also da kannst du ja nicht mehr an dir halten. Pressekonferenz ging die Schimpferei weiter. Jetzt wird sie Spiel 4 verpassen. Also wir haben jetzt Sonntag bei der Aufnahme. Am Tag dieser Aufnahme nachts ist das Spiel 4. Das heißt, wenn die Episode raus ist, ist gut möglich, dass Satou mit den Mercury schon in den Finals ist, was aus unserer Sicht natürlich richtig geil wäre. Aber mit dieser ganzen Situation jetzt vorweg ist es halt schon echt eine eklige Nummer. Also das muss ich sagen, das hat schon ein Geschmäckle, wie man sagt. Das ist nicht schön. Und natürlich dann eben, wie gesagt, super schade, dass genau solche Momente halt wieder um die Welt gehen. Ne? Das sind halt die Posts, die auf allen Social-Media-Kanälen viral gehen. Da wird viel drüber gesprochen. War es ein Foul, war es keins? Boah, schau dir mal an, wie die sich verletzt und so. Die haben doch alle einen Arsch offen. Schau mal, wie die sich zusammenhacken gegenseitig und so. Ja. Und das ist halt einfach, das ist für die WNBA halt auch immer, finde ich, echt unglücklich. Es hat sich nämlich ja jetzt eigentlich grundsätzlich so entwickelt, dass auch ohne Caitlin Clark die Quoten gestiegen sind, das Interesse ist größer geworden, weil ja auch mit Paige Bueckers und anderen Spielerinnen natürlich mehr Faces noch mit drin sind und eben so hitzige Spiele stattfinden.
Ja.
Aber dass dann halt genau diese Momente wieder komplett durch die Welt geschossen werden, das ist halt einfach irgendwie echt ungeil, weil dann sieht es halt immer so ein bisschen aus, als könnten sich ja alle nicht ausstehen und würden halt so, ja, halt nichts voneinander, was ja eigentlich komplettes Gegenteil ist. Weil siehe Unrivaled League und so, die Spielerin, die Community in der WNBA ist super tight. Deswegen, ja, aber so ist es jetzt, ne? Ich hoffe, dass die sich nicht irgendwie alle Bänder gerissen und Fuß gebrochen, also das kann alles sein. Ich hoffe, dass das irgendwie ja nur was von 6 bis 8 Wochen oder so ist.
Mhm.
Und nicht irgendwie ein halbes Jahr oder noch länger. Weil das sah echt wuch aus. Also wenn, es ist nichts für schwache Nerven. Also wenn man sowas nicht sehen kann, ist das sowas, wo einem kurz ein Schauer über den Rücken läuft, auf jeden Fall. Genau, aber jetzt Aces, einen Sieg von den Finals entfernt, die Mercury genauso, wäre ein krasses Finale, zwei sehr körperliche Teams. Ja, und Satou hat halt, würde ich sagen, ja, ganz einfach gesprochen, mit ihrem Wechsel alles richtig gemacht, ne? Weil so voller Fokus, also auch das sehr wichtig bei ihr, ja. Sie ist jetzt auch wieder Topscorerin im letzten Spiel gewesen. Also die spielt nicht einfach da, sondern sie ist eine der absoluten Säulen dieser Mannschaft, also sie und Alyssa Thomas in erster Linie und Kalia Copper, die so Big Three-mäßig agieren. Und das ist natürlich schon krass. Du wechselst dein Team, du sagst, hey, ich muss vollen Fokus auf die WNBA richten. Tut mir leid, Nationalmannschaft, was natürlich bestimmt nicht einfach war.
Ja.
Und jetzt bist du ein Spiel von den Finals weg. Oder ein Sieg von den Finals weg. Und das ist natürlich dann, ganz einfach gesprochen, da scheint die Rechnung aufzugehen. Und das gönne ich ihr, weil sie ist klar die beste deutsche Spielerin. Sie zeigt es Woche für Woche und ja, hat da jetzt einige so mit 20er-Spiele abgeliefert schon, auch in den Playoffs wieder. Und da haben die, also die Mercury, so wie die spielen, also ich meine, ich habe es gerade gesagt, die spielen sehr eklig, so wie die spielen, bleibt es auch nicht nur bei dem Finaleinzug, sondern dann wollen die das Ding natürlich auch holen. Und da bin ich sehr gespannt.
Ja, wichtiger Tag heute, also was heute Nacht passiert in der WNBA. Wichtiger Tag auch bei meinen Yankees. Heute ist letzter Spieltag. Die Yankees haben so, bis vor einem Monat sah es nicht mehr so aus, als ob sie die Playoffs erreichen. Das war ziemlich wild und ziemlich erbärmlich. Und so seit 2-3 Wochen spielen die perfekten Baseball und sind an den Toronto Blue Jays dran. Und heute ist letzter Spieltag. Und da, wenn die Blue Jays verlieren und die Yankees gewinnen, haben die Yankees tatsächlich Platz 1 für die Playoffs erreicht und gehen dann als Erstplatzierter rein. Und wenn sie nicht gewinnen, oder beziehungsweise wenn die Blue Jays gewinnen und die Yankees auch, dann sind die Yankees nur in der Wildcard, haben nur das Wildcard-Game und könnten praktisch schon in der ersten, so eng ist es, ja. Und deswegen könnten sie dann schon in der ersten Runde rausfliegen. Sie haben zwar Heimvorteil, aber weiß nicht, deswegen habe ich heute Yankees-Gear an, ja, wie so oft, aber heute besonders, weil heute ist so ziemlich das wichtigste Spiel der Saison. Und ja, müssen wir mal schauen, was da passiert. Und das Spiel ist sogar in einer knappen Stunde schon. Und alle Spiele sind alle gleichzeitig heute um 19 Uhr. Ja, deswegen drücke ich die Daumen für meine Yankees, dass sie das packen. Das wäre die erste Meisterschaft seit 2007, glaube ich. Letztes Jahr ja knapp verloren. Also nicht knapp verloren, deutlich verloren gegen die Dodgers im Finale gegen Otani. Also ich fieber damit. Also ich bin, also die Leute, die mir öfter zuhören, die wissen es, ich bin nicht nur Basketball-Fan, ich bin auch Baseball-Fan. Und bevor es bei den Profi-Basketballern in der NBA so richtig rund geht, bin ich so bis Oktober auf jeden Fall immer Baseball-Fan.
Und bist du komplett drin? Schaust du es auf Apple dann?
Ich habe den League Pass von MLB.
Okay.
Und da kommen dann auch die, ich glaube sogar die Apple-Spiele, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. So viele Apple-Spiele sind es gar nicht.
Das Ach so, okay, ja, das weiß ich nicht. Ist mir immer wieder angezeigt worden, dass man das...
Ja, gerade wenn du irgendwie Yankees-Fan bist oder so, ja. Dann ist das vielleicht, sind das 3 oder 4 Spiele die Saison von 160. Also das ist nicht der Rede wert. Aber ich glaube, das Spiel wird heute auch im normalen League Pass gezeigt. Deswegen ja, bin ich auf jeden Fall schon ein bisschen nervös. Mal gucken, was da passiert. Weil, also es wäre so wichtig, dass sie auf Platz 1 kommen eigentlich, ja. Weil Wildcard Game und das dann wahrscheinlich gegen die Red Sox, darauf habe ich gar keinen Bock. Der Red Sox ist wie, also ich weiß nicht mal, was so das Äquivalent ist. Das ist wie, ja okay, doch, es ist so wie Bayern München BVB wahrscheinlich. Ja. Also es ist einfach zwei Teams.
Ja.
Also nicht nur zwei Teams, sondern auch zwei Fangruppen, die sich hassen.
Ja.
Ja. Und das würde ich nicht so gerne haben, wenn wir da im Wildcard Game praktisch gegen die spielen müssten. Deswegen hoffen wir, dass wir das heute über die Bühne kriegen und den Platz 1 sichern können. Ja, aber das war's soweit von uns.
Oh, ich habe noch einen Shoutout.
Ja,
ist mir jetzt gerade eingefallen. An unseren Dauergast, Stammgast, unseren auch letzten Gast, den wir hatten. Benny Schröder.
Yes, Benny.
Also da muss ich sagen, es war jetzt erst das erste Spiel und leider Gottes haben sie deutlich verloren. Das ist natürlich wirklich nicht geil gelaufen. Hat mit über 20 gegen Bamberg kassiert.
Braunschweig.
Seine Pläne, sein Vorhaben, seine Ziele, die er sich gesetzt hat, die er mit uns auch geteilt hat hier in unserem Podcast, haben sie im ersten Spiel auf jeden Fall erfüllt. Also Benny Schröder, Starting Five, check. Benny Schröder über 20 Minuten, check. Also ich glaube 23 irgendwas hat er gespielt. Und dann natürlich in diesen 23 Minuten 16 Punkte gescored. Und das ist halt wirklich was. Also wenn er in die Richtung weitermachen kann, also dass er sich festspielt in der Starting Five, dass er zweistellig scored, dann wäre das ein mächtiger nächster Step in seiner Entwicklung. Und da drücken wir ihm auf jeden Fall alle Daumen, weil das hat mich gestern sehr gefreut, als ich da mir den Boxscore angeschaut habe. Und die Punkte hat er nicht irgendwie erzielt, sondern meistens mit Karacho durch den Ring geknallt.
Nice.
Gibt so richtige Highlight-Reels. Also das Spiel war auf jeden Fall, glaube ich, so ein bisschen Breakout-Game-mäßig. Also so kann man, wie gesagt, Teamerfolg leider nicht, aber so kann man als Einzelspieler auf jeden Fall in die Saison starten. Einige Dunks gezogen, 16 Punkte gescored, 8 von 10 aus dem Feld, glaube ich. Kann
cool.
man machen. 0 von 2 an der Freiwurflinie, das ist der Haken.
Das muss besser werden. Freiwürfe musst du machen, Benny.
Aber alles andere
sind for free.
Sah ganz gut aus.
Sehr gut. Ja, cool, dann verfolgen wir das auch weiter und halten euch dann natürlich auch auf dem Laufenden, wenn dann noch aufregende Sachen passieren mit unserem Freund Benny. Aber für heute war's das für diese Episode. Vielen Dank fürs Einschalten, Zuhören und Zuschauen. Bitte liked, abonniert und kommentiert und wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein, ciao.
So, schaut's aus. Peace. And now, ladies and gentlemen, the original. Reloaded.